Und viele haben es wahrscheinlich im Ohr, wie sich Gott dem Mose vorstellt. Er sagt nämlich zu ihm, ich bin der ich bin. Das ist der Name Gottes im Alten Testament auf Hebräisch, Yahweh. Ich bin der ich bin. Und das ist ja was ganz Wichtiges, dass nämlich Gott sagt, ihr Menschen könnt mich nicht in eine Schublade stecken, sondern ich muss mich euch zeigen. Das ist, denke ich, auch noch für uns heute wichtig, dass wir andere nicht einfach einkasteln und sagen, so bist du, sondern dass wir sagen, wir nehmen die Menschen auch so, wie sie sind. Ich bin, der ich bin, so stellt sich also Gott im Alten Testament vor und Gottes Sohn im Neuen Testament, der nimmt Bezug darauf, auf diese Stelle, und er sagt auch, ich bin, und dann ergänzt aber Jesus im Johannesevangelium 7 verschiedene Bilder. Und er möchte mit zum Ausdruck bringen, dass die Beziehung zu Jesus in Bildern vielleicht ganz gut beschrieben werden kann. Ich weiß nicht, ob Sie die Ich-Bin-Worte alle kennen. Ganz bekannt, ich bin der Hirte, ich bin das Licht der Welt, bin die Auferstehung und das Leben. Die anderen drei müssen Sie selber rauskriegen oder daheim nachlesen. Und das, was heute drankommt, das nenne ich auch noch. Heute ist das Bild dran, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und ich lese den Abschnitt, das ist, wenn man so will, das längste Ich-Bin-Wort. Es sind mehrere Verse, wo das erläutert wird, dieses Bild. Johannes 15, Vers 1 bis 8. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt. Aber die fruchttragenden Reben reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündigt habe. Bleibt mit mir vereint, dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Wenn man die verschiedenen Ich-Bin-Worte anschaut, ich habe es vorher schon angedeutet, dann wird durch jedes Bild ein bestimmter Aspekt unserer Beziehung zu Jesus verdeutlicht. Und ich denke hier in diesem Wort, da geht es vor allem um die Verbindung, die wir Christen zu Jesus haben. Und ich würde mal behaupten, von der Bildebene her leuchtet es allen ein, was Jesus da sagt. Wenn eine Frucht nicht mit dem Weinstock oder mit dem Baum verbunden ist, dann geht sie ein, sie verdorrt. Wenn wir uns Blumensträuße in unser Zimmer stellen, das ist ja jetzt die ideale Zeit dazu, dann dauert es zwar ein paar Tage, bis die welk werden, aber wir werden es nicht schaffen, dass so ein Blumenstrauß nächstes Jahr immer noch so schön dasteht, wenn wieder der Frühling kommt im Jahr 2016. Und wenn an unserem Baum im Garten im Herbst ein Ast abgebrochen ist, noch etwas vor der Ernte, dann werden die Äpfel nicht mehr reif. Das hat den Leuten damals eingeleuchtet, leuchtet glaube ich auch heute noch ein. Eine Frucht kann nur entstehen, wenn die Verbindung zu der ursprünglichen Pflanze stimmt. Aber was will Jesus eigentlich damit sagen? Ich denke, es geht darum, dass er uns zur Gemeinschaft mit ihm auffordert. Die Gemeinschaft mit Jesus, die ist mehr als eine offizielle oder formale Zugehörigkeit zu den Leuten von Jesus. Der Judas Iskariot war wahrscheinlich bei dieser Rede auch noch dabei. Er war der, der Jesus verraten hatte. Er war nach außen hin immer noch dabei bei den Jesusleuten, aber er hat die innere Verbindung zu Jesus gekappt. Das, was Jesus gesagt hat, Jesu Worte, seine Liebe, die haben ihn nimmer erreicht. Die Verbindung war getrennt. Es war keine Möglichkeit mehr für ihn da, von Jesus geprägt zu werden. Und deshalb sagt Jesus hier ganz bewusst, ihr sollt an mir dranbleiben, an mir hängen bleiben. Und da wird das Bild natürlich gesprengt. Wir können ja zu keinem Apfel sagen, bleib gefälligst an dem Baum oben. Jedes Bild hat immer Grenzen. Und hier ist wohl der menschliche Wille die Grenze bei diesem Bild. Dass nämlich Jesus durchaus davon ausgeht, dass es eine Entscheidung von uns ist. Wir können selber nicht besser werden als Christen, aber wir können sagen, wir wollen bei dem Jesus dranbleiben und wir wollen die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Ich habe mir überlegt, wie die Gemeinschaft mit Jesus konkret aussieht. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wir mit ihm zusammen sind, so wie man in einer Familie zusammen ist. Eine Familie zeichnet sich ja dadurch aus, dass man täglich beieinander ist und das Leben miteinander teilt und dass man Zwiesprache hält. Und so soll es auch bei Gott sein. Dass wir ihm, dass wir Jesus symbolisch gesprochen guten Morgen sagen und dann gute Nacht. Dass wir nicht nur bestimmte Zeiten für ihn reservieren, sondern dass wir immer mit ihm zusammen unterwegs sind. Also auch wenn wir im Bus sitzen oder wenn wir Auto fahren, dass da immer wieder ein kurzes Gebet, vielleicht ein Stoßgebet uns prägt, dass wir immer diese Frage stellen, und was denkt Jesus jetzt über das, was ich tue? Dass es einfach ein Miteinander ist, so wie in einer guten Familie. Zusammenleben mit Jesus, auf du und du mit ihm, in der Zwiesprache, in jeder Situation. Deshalb redet das Neue Testament ja auch immer wieder davon, dass unser ganzes Leben ein Gebet sein soll. Das heißt ja nicht, dass wir immer auf die Knie liegen und das Vaterunser beten, so hat man es vielleicht zeitweise auch verstanden, oder wie die Mönche die ganze Zeit beten, sondern es geht darum, dass unsere Haltung, unser ganzes Leben die Haltung des Gebets ist. Und dann sagt Jesus hier, dass die Worte in uns lebendig sein sollen. Ich habe mir überlegt, was eigentlich lebendige Worte sind. Ich weiß nicht, was Sie sich darunter vorstellen. Ich habe mir es klar gemacht mit Noten. Noten sind ja so eine Sache. Also nicht die in der Schule, mangelhaft oder sehr gut, sondern die Noten in der Musik. Wenn jemand ein Musikinstrument spielt und es gern macht, wenn jemand einfach sich faszinieren lässt von der Musik, dann kann er mit diesen kleinen Punkten und mit den Hälsen und mit den Fähnchen was anfangen. Es sind nicht nur irgendwelche Zeichen, sondern in ihm drin entsteht eine Melodie. Und man kann die vor sich hin summen. Vielen von uns geht so, wenn man im Gesangbuch oder im Feiert-Jesus-Heft ein Lied aufschlägt, dann geht schon wird die Melodie in uns angestimmt. Das geht ja so weit, dass die großen Komponisten, der Beethoven zum Beispiel, in sich drin die Musik so in sich drin hatten, dass sie, obwohl er ja am Schluss nicht mehr richtig hören konnte, trotzdem noch komponieren konnte. So weit geht es bei mir nicht, bei Ihnen wahrscheinlich auch nicht, aber viele können damit was anfangen. Und das Drittel oder die Hälfte von uns oder von den Menschen, die keine Noten lesen können, die sagen, was ist das für ein Krust? Ist das ein Dreck, der da irgendwie auf dem Blatt ist? Und genau so ist es auch bei Worten Jesu. Die können von uns gelesen werden und sie kommen bei uns nicht an. Oder sie stimmen bei uns drin irgendwas an und wir merken, die sind in uns lebendig. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ich gehöre zu den Männern, die sich nie sonderlich für Autos interessiert haben. Ist ja eigentlich modern vom Genderdenken her, dass man auch als Mann sich nicht fürs Auto interessiert, aber das ist jetzt egal. Also auf jeden Fall, wie ist es mit der? Ich habe so Kumpels gehabt, die haben mir immer erzählt, wie ein Motor funktioniert. Und da haben die Augen von denen geleuchtet, wie toll das ist. Und ich habe immer gedacht, hoffentlich ist das bald rum und wir können irgendwas anders schwätzen. Das war für mich gähnende Langeweile. Aber für andere wird da was angestimmt Und die Begeisterung ist da, das Aufheulen eines Motors ist wirklich Musik für sie. Oder noch ein letztes Beispiel, Franz Beckenbauer 1974 oder so. Oder ähnlich wird es ja auch sein, wenn die Jungen von heute älter sind und vom Götze 2014 erzählen. Entweder so ein Wort, so eine Information bringt in uns was zum Schwingen oder sie bleibt nur auf dem Papier bestehen. Und ich denke, das meint Jesus, wenn er sagt, meine Worte sollen in euch lebendig sein. Ich kann die ganze Bibel auswendig lernen und es wird nichts in mir angestimmt. Ich sage, ja, ist ja schön, interessant, eine Geschichte von früher. Religionsgeschichte können wir untersuchen, vergleichen, aber mit mir hat es nichts zu tun. Oder ich habe in mir drin ein paar Geschichten, ein paar Gleichnisse vielleicht oder Erlebnisse von anderen Christen, die in der Bibel aufgeschrieben sind oder die ich mal gelesen habe, wo ich merke, das ist ja genau meine Situation, das ist ja mein Leben. Am bekanntesten der verlorene Sohn, das stimmt wahrscheinlich bei vielen Menschen innerlich was an. Wenn Jesus mich so annimmt wie der Vater in der Geschichte, dann muss doch was dran sein an seiner Einladung, dass wirklich jeder zu ihm kommen kann. Vielleicht fühlt sich jemand angesprochen von dem Ehebrecher David, der bei Gott trotzdem wieder eine Chance bekommt und der beten kann, schaff in mir Gott ein neues Herz. Vielleicht sagt auch jemand, ich fühle mich so wie der Paulus, der mal geschrieben hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir wissen ja nicht genau, welche Krankheit Paulus hatte, aber er war einer, der trotz seiner Schwächen, ob das jetzt psychisch war oder körperlich, der trotzdem gesagt hat, ich erfahre die Kraft Gottes. Und so hoffe ich das für Sie und für uns alle, dass es solche Jesus-Worte gibt, die in uns lebendig sind. Nicht als die Geschichte von früher, sondern als das, was mich prägt und wo ich meinen Glauben dran festmachen kann. Es geht noch weiter. Neben diesen lebendigen Jesus-Worten und dem, dass wir mit Jesus auf Du und Du unterwegs sind, gibt es dann hier noch diese, würde ich sagen, ziemlich extreme Gebetsverheißung von Jesus. Wenn ihr mit mir in der Verbindung seid, dann könnt ihr den Vater bitten, worum ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Nochmal, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, wenn die Beziehung stimmt, dann könnt ihr den Vater bitten, um was oder worum ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Ich denke mal, von dieser Verheißung Jesu fühlen sich manche auch provoziert. Ich gehe davon aus, dass auch fromme Leute, Leute, die sagen, die Beziehung zu Jesus stimmt, sagen, irgendwie stimmt es doch gar nicht, was Jesus da gesagt hat. Wie ist es mit unseren Gebeten? Was mir zunächst mal auffällt bei dieser Verheißung von Jesus ist, dass er sagt, ihr sollt alles bitten. Das ist doch was anderes, wie das, wie unsere Gebete oft aussehen. Ich möchte mal die Frage stellen oder in den Raum stellen, ob wir nicht oft zu defensiv oder zu allgemein beten. Ob wir uns nicht manchmal hinter vorformulierten Gebeten auch verstecken, weil wir gar nicht den Mut haben, Jesus das zu sagen, was uns wirklich beschäftigt. Und er sagt hier, ihr sollt alles bitten. Alles heißt, ich überlege mir, was beschäftigt mich, was soll anders werden in meinem Leben und dann lege ich es Gott auch hin. Alles bitten, alles erwarten. Und die Frage wäre ja zumindest auch mal in den Raum zu stellen, ob wir da nicht viel zu kleingläubig sind und Jesus viel zu wenig zutrauen und ob wir ihm da nicht einfach damit in den Ohren liegen sollen. Ich würde sagen, das wäre auch schön und gut, wenn wir uns gegenseitig von den Gebetserhörungen erzählen würden, die wir gemacht haben. Mich beschäftigt es immer, wenn Leute sagen, meine Gebete werden nicht erhört. Woran liegt es? Ich denke, man kann diesen Leuten nur weiterhelfen, vielleicht ist heute auch jemand da, der das denkt, wenn wir von unseren Gebetserhörungen erzählen und sagen, da habe ich Jesus drum gebeten und es ist erfüllt worden. Vielleicht anders, als ich gedacht habe, aber es war so, dass eine Antwort gekommen ist. Und das könnte doch die anderen auch ermutigen, wieder anzufangen und wieder treu zu beten. Alles von Jesus erwarten. Wir wollen das heute wieder ein bisschen in den Mittelpunkt rücken. Wir haben ja letztes Jahr im November mal Gebetsanliegen gesammelt und dann hat der Günter Immel draußen den Gebetsanliegenkasten hingehängt und da sind ganz wenig Gebetsanliegen drin gelandet. Und ich habe hinter wieder Zettel hingelegt und Stifte und möchte einfach nochmal dazu einladen, dass man auch persönliche Anliegen reinwirft. Und wir haben es ja so gesagt, was persönlich ist, wird im Gebetskreis dann dafür gebetet und was so allgemeiner ist, können wir auch hier im Gottesdienst aufnehmen. Also herzliche Einladung zum Gebet. Alles, was uns auf dem Herzen ist, dürfen wir Jesus sagen. So, jetzt waren so die Dinge, was es bedeutet, wenn wir bei Jesus bleiben und was wir da machen können, dass die Worte in uns lebendig sind, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir unser Herz bei ihm ausschütten. Und jetzt noch was, worum müssen wir uns nicht kümmern? Worum müssen wir uns nicht kümmern? Und das finde ich total interessant, dass nämlich die Sache, die eigentlich von dem Gleichnis her am wichtigsten ist, nämlich dass Frucht gebracht wird, dass wir uns da scheinbar nicht drum kümmern müssen. Jesus fordert uns auf, bei ihm zu bleiben, aber er sagt nicht, ihr müsst jetzt endlich Frucht bringen. Das wäre ja das Naheliegendste, dass er sagen wird, bringt selber Frucht. Aber das Gegenteil wird von uns verlangt. Was ist unter der Frucht zu verstehen? Ich denke, man könnte es in zwei Richtungen deuten. Das eine wäre, dass unser Verhalten besser wird. Dass also ein notorischer Lügner durch die Beziehung mit Jesus beginnt, ehrlich zu sein. Oder dass unser Hass auf andere Menschen kleiner wird oder verschwindet. Oder unsere Eitelkeit besiegt wird. Oder unser Vergleichen wollen. All das wären Dinge, der eine Aspekt von dem, was Frucht bedeuten kann. Und dann kann Frucht aber auch Erfolg bedeuten, dass andere Menschen zum Glauben kommen, dass unsere Gruppen gut sind, gut besucht, dass unsere Gemeinde wächst. Und beides, dass wir ethisch besser werden und dass die Gemeinde wächst, beide Früchte sind nicht in unserer Hand. In unserer Hand ist, dass wir bei Jesus bleiben und das andere schenkt er dann. Ich würde mal behaupten, dass wir Gutes tun und dass wir Erfolg haben, das ist ja das, was in unserer Gesellschaft heute gefordert wird. Im Beruf, von der Wirtschaft her, eher das, ihr sollt Erfolg haben. Und die, die ein bisschen nachdenken, wie unser Zusammenleben funktioniert, die sagen, nee, ihr sollt euch gut verhalten und nett zueinander sein. Und es liegt schon ziemlich quer zu unserer Zeit und zu unserem Zeitgeist, wenn es hier heißt, es kommt nicht drauf an, was du so tust, sondern es kommt drauf an, dass deine Beziehung zu Jesus stimmt. Man macht sich ja auch drüber lustig, über Leute, die das mit der Frömmigkeit übertreiben. Es wird oft denen, die sich besonders mit dem Glauben beschäftigen, unterstellt, dass es Heuchler seien. Tu nicht so fromm, mach lieber was. Aber Jesus ist hier ganz klar, die Beziehung zu ihm selber, die kann gar nicht intensiv genug sein. Und das andere, das kommt dann automatisch. Ich hoffe, dass ein bisschen deutlich geworden ist, was das Bild von Jesus meint, dass er der Weinstock ist und wir die Reben, dass es auf unsere Beziehung und unsere Verbindung zu ihm ankommt und dass uns dann vieles andere auch geschenkt wird. Amen. Wir singen das nächste Lied, das ist das Lied 619. Da geht es auch um die Ich-Bin-Worte von Jesus. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben.